Radio 1. Der schöne Morgen mit Marco Seifert und Tom Böttcher.
Heute ist Montag, der 30. Januar 2012. Zwei markante Männer haben heute Geburtstag. Der eine hat die markante Stimme, die Sie noch aus Filmsongs kennen, wie beim König der Löwen, natürlich als Sänger von Genesis oder Solo.
Entschuldigung. Was hat der, von dem du redest, dann mach erstmal weiter, vielleicht redest du auch von jemand anderem.
Vor einem knappen Jahr hat er das Ende seiner musikalischen Karriere verkündet. Happy Birthday zum 61. Phil Collins.
Was? Also die markante Stimme bei König der Löwen war aber Elton John. Phil Collins war bei Tarzan.
Tarzan. Da hast recht. Ja, ja. Der andere auf jeden Fall ist einer der markantesten Charakterdarsteller Hollywoods. Oscars gewann er für French Connection und Erbarmungslos.
Stimmt doch gar nicht.
Ja. Gene Hackman wird heute 82 Jahre alt. Wir wünschen alles Gute.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Am Winterschlussverkauf, der heute startet, mit Rabatten von bis zu 50%. Es wird damit gerechnet, dass sich gut 3/4 der Einzelhändler an der freiwilligen Aktion beteiligen. Vor allem Modegeschäfte müssen die Lager räumen, um Platz für die Frühjahrsware zu schaffen.
Im Namen des Volkes
soll heute in London der Prozess gegen Kweku Adeboli fortgesetzt werden. Der 31-jährige frühere Investmentbanker soll im Namen des Schweizer Bankhauses UBS viel Geld mit Risikogeschäften verzockt haben. Rund 1,7 Milliarden Euro sollen es gewesen sein. Bei einer Verurteilung drohen Adeboli mehrere Jahre Haft.
Auf großer Reise.
Guido Westerwelle ist heute in Ägypten. Der Bundesaußenminister will sich ein Bild von der Lage machen, ein Jahr nach Beginn der Protestbewegung gegen Ex-Präsident Mubarak. Anschließend reist Westerwelle weiter nach Jordanien, Israel und in die Palästinensergebiete.
Und auf keinen Fall vergessen.
Matthias Schweighöfer enthüllt Matthias Schweighöfer. Der Schauspieler ist heute mit dabei, wenn seine Wachsfigur in Madame Tussauds Kabinett unter den Linden vorgestellt wird. 15 Mitarbeiter haben ein halbes Jahr lang am Wachs Schweighöfer gebastelt mit Echthaar, Acrylaugen und Ölfarbe. Die Kleidung der Wachspuppe durfte Matthias Schweighöfer selbst auswählen.
In Brüssel kommen heute erneut die 27 Staats- und Regierungschefs der EU-Länder zu einem Sondergipfel zusammen. Offiziell geht es um Wachstum und Beschäftigung. Doch das Thema wird wieder mal die Griechenland-Krise sein. So gut wie fest steht bereits, es wird einen Schuldenschnitt für Athen geben. Private Gläubiger werden also auf mehr als die Hälfte ihres Geldes verzichten. Doch auch das reicht wohl nicht. Denn auch die seit November regierende parteiübergreifende Übergangsregierung schafft es offenbar nicht, nachhaltig zu sparen. Aus Berlin kam daher der Vorschlag, EU-Geldhahn zudrehen und den Griechen die Hoheit über ihren Haushalt wegnehmen. Wie das in Athen ankommt, besprechen wir mit Evangelos Antonaros, griechischer Abgeordneter der liberal-konservativen Nea Demokratia und jetzt live auf Radio 1.
Guten Morgen, Herr Antonaros.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was halten Sie von einem externen Sparkommissar aus Brüssel in Athen?
Ich halte gar nichts davon. Ich glaube, das ist eine Idee, die im Grunde genommen in Europa nicht umzusetzen ist. Und ich gehe davon aus, dass es sich dabei um einen sozusagen Verhandlungsidee im Laufe der sehr vielen Verhandlungen, die zurzeit parallel laufen, sowohl in Brüssel wie auch hier in Athen, um das bestmögliche Konzept auszuarbeiten. Sie können sich gut vorstellen, es gibt in Griechenland große Empörung darüber. Und zwar nicht nur bei uns, den Politikern, und ich bin auch einer, der für die enge Zusammenarbeit zwischen Athen und unserem Partner eintritt, sondern auch bei den griechischen Bürgern, die sehr viel gespart haben, sehr große Einschnitte in Kauf genommen haben. Und jetzt, wo die ersten Ergebnisse vorhanden sind, mit einer solchen neuen Überraschung konfrontiert werden.
Tatsache ist ja aber auch, dass Griechenland nochmal 15 Milliarden Euro mehr braucht, als zum Beispiel im Oktober bekannt war. Griechenland bekommt die Krise also offenbar nicht in den Griff. Wenn Europa dafür bezahlen muss, sollte dann Europa nicht auch kontrollieren dürfen?
Wissen Sie, es ist in der Tat in den letzten zweieinhalb Jahren, in den letzten zwei Jahren unter der früheren Regierung viel versprochen, viel verabschiedet vom Parlament und wenig umgesetzt worden. Und jetzt wird das alles umgesetzt.
Was
und
heißt denn jetzt? Was heißt denn?
Sehr schnell, ja. Man braucht ein bisschen mehr Zeit. Solche Reformen, wichtige Reformen, Strukturreformen, für die ich persönlich und sehr viele, die meisten meiner Kollegen eintreten, die bringen nicht von heute auf morgen Ergebnisse. Und zwar vor allem deswegen nicht, weil wir jetzt auf Wachstum setzen müssen. Bisher ist gespart worden und jetzt geht es darum, aus der Rezession rauszukommen, die sehr tief ist, sehr schlecht ist und immer schlechter sein wird, wenn wir nicht auf Wachstum setzen. Das müssen unsere Partner auch in Berlin, in Paris, in Den Haag, wo weiß ich auch, einsehen. Sonst rutscht das Land immer tiefer in die Rezession ab und es werden immer größere Beträge dann gebraucht. Man muss irgendwie, wissen Sie, den Kurs ändern.
Egal, was die aktuelle griechische Regierung unternimmt, für die Bevölkerung wird es immer unangenehm. Hat die Regierung Papademos noch Rückhalt bei den Griechen?
Ja und nein. Es gibt Umfragen in der letzten Zeit, in den letzten Tagen, die erkennen lassen, dass eben die Akzeptanz der Regierung nachlässt. Und deswegen geht es auch darum, der Regierung Papademos, die wir im Parlament auch unterstützen, sozusagen Rückhalt zu geben, die Möglichkeit zu geben, zu agieren. Ich gehöre zu den Abgeordneten, die zum Beispiel letzte Woche ein wichtiges Gesetz trotz Kritik in der Regierung unterstützt haben. Mhm. Und deswegen bin ich der Meinung, man muss jetzt in Europa die Hoffnung nicht aufgeben. Es ist wichtig, dass diese Regierung, die von 255, von insgesamt 300 Parlamentariern im griechischen Parlament unterstützt wird, dass sie auch weiterkommt. Mhm. Ja?
In Brüssel kommen heute erneut die 27 Staats- und Regierungschefs der EU-Länder zu einem Sondergipfel zusammen. Über die Situation in Griechenland haben wir mit Evangelos Antonaros gesprochen. Er ist Abgeordneter der liberalen konservativen Nea Demokratia. Vielen Dank.
Radio 1. Business und Börse. Mit der Financial Times Deutschland.
Und mit Sabine Meinert. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Morgen.
Frankreich geht voran. Staatspräsident Sarkozy hat jetzt angekündigt, eine Finanztransaktionssteuer einzuführen und auch die Mehrwertsteuer anzuheben. Was soll dieser Alleingang bringen?
Das soll vor allem die Wettbewerbsfähigkeit von Frankreich stärken, außerdem die Arbeitslosigkeit eindämmen und, man muss es ganz klar sagen, Herrn Sarkozy ein wenig im Wahlkampf voranbringen. Er selber sagt natürlich, das ist eine Reaktion auf die historische Krise und wir müssen da aktiv werden. Aber man muss auch ganz klar sagen, es ist auch eine Reaktion auf die Herabstufung Frankreichs durch die Ratingagenturen. Und was er so vorhat, das ist auch nicht besonders neu. Das ist alles vor Wochen bereits mal diskutiert worden. Auch diese Finanztransaktionssteuer, das war ja immer ein Lieblingsprojekt auch von Frau Merkel. Da ist vor Wochen schon diskutiert worden mit dem Ergebnis, dass es mächtigen Streit in der EU gegeben hat. Aber was Frau Merkel macht, das gefällt Herrn Sarkozy offensichtlich ganz gut, denn er sagt, ich schaue mir da einfach noch ein bisschen mehr ab. Zum Beispiel Kurzarbeit will er jetzt auch einführen und die Möglichkeit, immer dann, wenn es gute Auftragslagen gibt, länger zu arbeiten, also eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Er sagt, die starken deutschen Unternehmen, die müssen wir jetzt einfach anfangen, mit eigenen Waffen zu schlagen und damit eben unsere Unternehmen wettbewerbsfähiger machen. Darauf zielt auch die Mehrwertsteueranhebung, denn das soll die Sozialkosten für die Unternehmen senken. Also man sieht, das ist eine rein französische Maßnahme. In Deutschland ist sowas natürlich überhaupt nicht im Gespräch. Also auch die Anhebung der Mehrwertsteuer, da muss man keine Angst haben. Das steht nicht zur Debatte. Und auch wenn damit die Finanztransaktionssteuer wieder ins Gespräch kommt, Sinn würde dann nur eine EU-weite Regelung machen. Und danach sieht es im Moment überhaupt nicht aus.
Für deutsche Firmen wird es immer schwieriger, Rohstoffe in ausreichender Menge zu beschaffen. Deshalb startet die Industrie nun eine Rohstoffoffensive. Wie soll die denn aussehen?
Ja, da treffen sich heute Unternehmen und wollen ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, das eben Versorgungsengpässe verhindern soll. Diese sogenannte Allianz zur Rohstoffsicherungen startet mit etwa einem Dutzend Firmen, darunter BASF, ThyssenKrupp, Evonik. Und jeder dieser Firmen gibt also Geld, 300.000 Euro in dem Falle. Insgesamt wird aber damit gerechnet, dass es in den nächsten 10 Jahren einen Investitionsbedarf von 1 Milliarde Euro auf diesem Feld gibt. Also man sieht, es ist wirklich ein dringliches Problem. Und deshalb wird sich diese eine Firma zunächst auf seltene Erden, auf Wolfram und auf Kokskohle konzentrieren, weil man zunächst nicht alles angehen kann. Und dazu soll diese Firma Rohstoffvorkommen erkunden und Abbauprojekte vorantreiben und möglicherweise auch Abbaurechte an die beteiligten Firmen dann verkaufen, außerdem für externe Geldgeber sorgen. Das Ganze sieht ganz gut aus. Politisch kriegen sie auch eine Menge Unterstützung von der Regierung. Die sagt nämlich, wir wollen da nicht selbst eingreifen. Es ist gut, dass die Industrie hier selbst aktiv wird. Und wir versuchen dann zu tun, was wir tun können. Zum Beispiel hat man das getan im Oktober mit einer Rohstoffpartnerschaft mit der Mongolei.
Sabine Meinert, vielen Dank.
Marlene Dietrich hat hier den blauen Engel gedreht. Natalie Portman, VW Vendetta. Roman Polanski hat hier gearbeitet, Tom Cruise auch, ebenso Quentin Tarantino. Internationale Filmstars zieht es nach Babelsberg. Was diese Studios so besonders macht, kann einer erklären, der in Hollywood Blockbuster wie Independence Day oder 2012 geschaffen hat, aber für den Shakespeare-Film Anonymous nach Babelsberg kam. Starregisseur Roland Emmerich.
Es macht irre Spaß. Das ist eine super Crew, einer der besten Crews, die ich je hatte. Das ist alles ein bisschen mehr Familie, aber halt auch deswegen vielleicht effektiver.
In diesem Jahr werden die Filmstudios Babelsberg 100. Über das Jubiläum und den Erfolg des Jubilars reden wir mit Eike Wolf, Sprecher im Studio Babelsberg, jetzt live auf Radio 1.
Guten Morgen, Herr Wolf.
Nachbarschaftliche Grüße.
Guten Morgen.
Gerade die Amerikaner, also zum Beispiel Regisseur Quentin Tarantino oder Schauspieler wie Orlando Bloom, sind immer tief beeindruckt von Babelsberg. Was finden die hier, was sie in Hollywood nicht hätten?
Erstmal muss man sagen, wie Roland Emmerich das schon richtig gesagt hatte, wir haben eine fabelhafte Crew. Film ist ja auch immer Teamarbeit und wir bieten hier mit dem Standort Babelsberg und Berlin halt wunderbare, ganz tolle Filmschaffende, die hier arbeiten auf unseren Projekten. Man muss sich ja vorstellen, dass auf so einem Projekt ungefähr 400 Leute arbeiten, in allen Bereichen beschäftigt. Und diese Atmosphäre hier versammelt am Standort, das ist das, was ausmacht letztendlich. Und dazu kommt, dass jeder große internationale Filmemacher, insbesondere die Amerikaner, die Babelsberg kennen alle, wir hatten es jetzt wieder mit Tom Hanks, dass für die das alle sehr wichtig ist, mal hier zu arbeiten.
Es ranken sich viele Geschichten um die legendäre Traumfabrik. Welches ist denn Ihre Lieblingsgeschichte?
Meine Lieblingsgeschichte, oh je, das ist, es gibt ja kein Filmstudio, was so bewegte Zeiten hat wie Babelsberg. Wir sind jetzt mittlerweile im fünften politischen System. Die ganzen 100 Jahre wurden immer Filme gemacht. Das kann man nicht. Es gibt nicht ein Highlight. Für mich persönlich bestimmt die Mitarbeit bei Inglourious Basterds mit Quentin Tarantino, weil das ein sehr aufregendes und wichtiges Projekt für uns war. Kann man jeden Mitarbeiter hier in Babelsberg befragen und jeder sagt ein anderes Filmprojekt. Dazu muss man auch sagen, die 20er Jahre, die hier unglaublich aufregend waren zu Ufer Zeiten, die Anfänge des Stummfilms, der ganze deutsche Film und Kunstfilm, der hier entstanden ist in Babelsberg. Also das ist wirklich so umfassend und so aufregend, die Geschichte. Das ist schwierig in einem Satz zu fassen.
Gerade ist ja hier der 100 Millionen Euro teure Tom Tykwer-Film Der Wolkenatlas gedreht worden. Ja. Woran werden wir dann dem fertigen Film ansehen, dass der aus Babelsberg stammt?
Da geben wir ein Gegenbeispiel. Der Ghostwriter, den wir auch produziert haben mit Babelsberg von Roman Polanski, spielt komplett in Amerika, an der Ostküste und in England und wurde zu 100% in Babelsberg und in Deutschland produziert. Und da kriegen wir Glückwunschschreiben, dass man das gar nicht sieht, dass der nicht an Originalschauplätzen gedreht worden ist, sondern in Deutschland. Und das ist für uns natürlich letztendlich die Auszeichnung. Und darauf sind wir dann sehr stolz. Cloud Atlas selber ist eine X-Filme-Produktion, das muss ich hier auch mal sagen, also ein deutscher Produzent, der den hier umgesetzt hat. Wir sind da mit Babelsberg auch nur Dienstleister gewesen. Im besten Fall sieht man es ja nicht. Dann haben wir unsere Arbeit gut gemacht, wenn man nicht sieht, dass es in einem Studio ist.
Ja, wenn das Radio 1 Logo im Hintergrund zu sehen wäre, dann hätten Sie was falsch gemacht. Ist das inzwischen schon normal für Sie, dass Weltstars wie Halle Berry, Hugh Grant oder Tom Hanks um Sie herumturnen?
Wir sehen das sehr normal und versuchen da die normalste Atmosphäre zu schaffen, gerade für diese Weltstars. Und ich glaube, das ist auch das, was die hier sehr genießen und schätzen, wenn sie hier arbeiten bei uns in den Studios. Unsere Aufgabe, wir sind ja Produktionspartner für diese großen US-Studios. Und unsere Aufgabe ist es, da einfach bestmögliche Arbeit zu machen und ganz unaufgeregt zu arbeiten. Und wie wir immer sagen, in Budget und on time. Und das ist das Wichtigste für diese Filmemacher.
Welche Stars kommen denn dieses Jahr?
Da halten wir uns immer sehr zurück. Wir sind da auch, bitte ich auch um Verständnis, weil wir einfach in einem globalen Wettbewerb stehen. Und wir sind bei jedem großen Projekt, was irgendwie in Europa gedreht werden soll, auch mit am Tisch. Aber wenn wir das alles bekannt geben würden, an welchen, mit welchen großen Filmemachern wir gerade verhandeln und Produzenten, dann würde ich Schwierigkeiten bekommen. Insofern bitte ich um Verständnis und lassen Sie sich lieber überraschen, was wir dann noch so verkünden dieses Jahr.
Na gut, Eike Wolf vom Studio Babelsberg. Vielen Dank, Herr Wolf.
Alles klar.
Und zum 100. Geburtstag senden wir ab heute und bis Freitag immer von 19 bis 21 Uhr direkt aus der Traumfabrik mit unserem Kinoking Knut Elstermann. Kommenden Sonntag sind wir dann live im Probenstudio des Deutschen Filmorchesters Babelsberg.
Stimmt's oder hat er recht? Christoph Drösser und die Geheimnisse des Alltags.
Stimmt denn, Herr Drösser, dass die Steinschlag-Verkehrsschilder nutzlos sind?
Das Warnschild Steinschlag gibt es in zwei Varianten. Einmal kommen die Felsbrocken von links auf die Straße gestürzt und einmal von rechts. Lange allerdings werden Sie dieses schöne Schild nicht mehr sehen können, denn vor gut zwei Jahren ist es abgeschafft worden. Es fiel einer Säuberungsaktion des Verkehrsministeriums zum Opfer, die ein wenig unseren Schilderwald ausdünnen wollte. Das ist ja auch ganz löblich. Und bei diesem Schild ist es so, schon viele Leute haben sich gefragt, was das Schild denn soll. Denn wenn so ein Stein vors Auto oder aufs Auto fällt, dann kann man als Fahrer sowieso nicht viel machen. Das ist ein Missverständnis, denn das Schild warnte gar nicht vor den akut fallenden Steinen, sondern vor denen, die nach dem Fall auf der Straße liegen. Und da, so das Verkehrsministerium, vermittelte das Zeichen den falschen Eindruck, als ob mit Steinen von oben zu rechnen sei. Der Fahrer guckte also eher die Felswand hoch, als auf die Fahrbahn vor sich zu achten. Außerdem meinte der Minister, dass an Straßen, die direkt an einem solchen Felsabhang entlangführen, ohnehin stets mit Steinen auf der Fahrbahn zu rechnen sei. Also, das Schild Steinschlag war tatsächlich missverständlich und deshalb gab es einen guten Grund, das im Jahr 2009 abzuschaffen.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Es ist Wasser auf die Mühlen derer, die es von Anfang an gewusst haben wollen. Griechenland scheint ein Fass ohne Boden zu sein. Statt der im Oktober beschlossenen 130 Milliarden Euro Hilfe beläuft sich das benötigte Rettungspaket wohl auf 145 Milliarden. Und offenbar sind die griechischen Sparpläne auch nur Makulatur. Der Verkauf von Staatsbesitz verläuft nur schleppend. Das einst als größte Privatisierung der Welt angekündigte Programm entpuppt sich offenbar als Rohrkrepierer. Keine Panik, sagt der Chef der griechischen Privatisierungsbehörde. Das, was wir angekündigt haben, war doch ohnehin nur eine Schätzung auf gut Glück.
Es kommentiert Friedrich Küppersbusch. Guten Morgen.
Ich bin anwesend und ich hoffe, ihr könnt es hören.
Ja, sehr gut. Wir hören alles.
Da bin ich hier, der Grieche der Postleitung, lange nicht bezahlt, da ist die Leitung halt mal weg. Da sagt Volker Kauder, Europa spricht jetzt Deutsch und das auch nur noch, wenn es uns passt. Also wahrscheinlich habe ich hier griechische Bauteile in meinem Schaltgerät.
Die Griechen scheinen es ja alleine nicht hinzubekommen. Sollen wir es also besser selber machen?
Ja, das wird gemunkelt, ne? Dass jetzt ja heute beim Euro-Gipfel erstens mal diese Fiskalunion beschlossen wird, zweitens, dass die Troika aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalen Währungsfonds durchgerechnet hat, das kriegen die Griechen da überhaupt nicht auf die Latte, die haben ihre Sparziele nicht erreicht, die haben uns irgendwelche Privatisierungserlöse, also der griechische Staat verkauft Tafelsilber, versprochen, wo sie jetzt zugeben, ja, den Erlös hatten wir so geschätzt, das überrascht uns nicht, dass wir die Kohle in Wirklichkeit gar nicht eingenommen haben. Und nun ist also Stunde der Dampfplauderer. Es wird Geheimnis. Der Spiegel schreibt von einem Antrag, der möglicherweise von der deutschen Seite käme. Andere reden von Diplomaten. Die Frankfurter Rundschau fragt heute unter der Überschrift, alles klar, Herr Kommissar, ob möglicherweise Volker Kauder, das ist der mit Europa spricht jetzt Deutsch, die Idee eines Sparkommissars in Umlauf gebracht hätte. Also Patros Zvegatlo hilft Athen raus aus Dos Schulders. Und das ist natürlich ein Kracher, das riecht die Griechen auf.
Aber was wäre denn jetzt der bessere Weg?
Der bessere Weg wäre genau das zu vermeiden. Zum einen, man muss es immer wieder sagen, Deutschland hat bisher keinen Cent an Griechenland bezahlt. Wir haben Kredite ausgegeben, die Griechenland teuer bezahlen muss. Und weil die griechischen Staatspapiere so teuer sind, sind die Deutschen so günstig. Das heißt, uns schmeißt man das Geld hinterher. Es gibt Zahlen, die errechnen, dass wir über 100 Milliarden, also jetzt die deutsche Volkswirtschaft, an dieser Krise bisher verdient haben, weil wir so günstige Kredite bekommen und weggeben. Und das andere, die amerikanische Unabhängigkeit, um mal mit einer taufrischen Information überzukommen, fing an auf dem Generalbass No Taxation Without Representation. Das heißt, wir lassen uns überhaupt nur besteuern, wenn wir die, die uns da besteuern, die uns in den Staatshaushalt reinpacken, auch wählen dürfen. Und alles, was recht ist, aber der Grieche hat niemals einen europäischen Staatskommissar gewählt. Da würde die Idee ganz Europa zu einer Demokratie machen, bei aller Kraft den Demokraten scheitern und es wäre im Grunde Griechenland eine Kolonie. Nun kann es sein, dass Griechenland so schwach ist und das durchwinkt. Wir alle wüssten, Deutschland würde sich einem griechischen EU-Kommissar niemals beugen und daran kann man erkennen, die Idee ist für den Hintern.
Der Kommentar von Friedrich Köppers-Busch. Vielen Dank.
Radio 1. Köster am Ball. Philipp Köster, einer von 11 Freunden.
Keine Atempause für Bayern München an der Tabellenspitze. Die drei Verfolger Dortmund, Schalke und Borussia Mönchengladbach gewinnen weiter souverän. Und bei Hertha BSC zeigt sich mal wieder, dass die alte Weisheit neue Besen kehren gut nicht unbedingt den Trainerposten betreffen muss.
Die Analyse des 19. Spieltags der Fußball-Bundesliga mit dem Chefredakteur des Fußballmagazins 11 Freunde. Guten Morgen, Philipp Köster.
Guten Morgen.
Morgen.
Von den Auftritten der Teams auf den vier vorderen Plätzen der Bundesliga war der von Bayern München beim 2:0 gegen Wolfsburg wohl am wenigsten souverän. Sind denn Dortmund, Schalke und Gladbach derzeit einfach besser als die Bayern?
Das sieht ein bisschen so aus. Insofern insbesondere Mönchengladbach und Borussia Dortmund, die wirklich auch beeindruckende Siege hingelegt haben. Andererseits, der FC Bayern ist so, um bei der Phrase zu gehorchen, immer wie das Rennpferd, das nicht höher springt, als es muss. Die Wolfsburger waren natürlich jetzt auch nicht der klasse Gegner, der dem FC Bayern alles abgefordert hätte. Insofern ist der FC Bayern meiner Meinung nach immer noch und auch nicht zu Unrecht auf Platz 1. Andererseits ist es schon beeindruckend, insbesondere Borussia Mönchengladbach, die man ja eigentlich dann wirklich als Kandidat gesehen hatte, die jetzt mal so langsam abrutschen sollten, wie die dann noch in Stuttgart locker gewonnen haben, das wirklich schon Respekt habe. Und hat auch ein ganz kleines bisschen, muss man auch mal sagen, ein bisschen noch was mit Dankbarkeit zu tun, weil wenn man sich anguckt, wie öde das teilweise in anderen Ligen ist, insbesondere in Spanien, dann ist die Bundesliga mit immerhin 4 Mannschaften, die noch Meister werden können, richtig spannend.
Philipp, bitte ganz nah ans Telefon ran, die Leitung ist nicht so brillant. Ich habe an diesem Wochenende ganz wenig Fußball nur im Fernsehen gesehen, eigentlich nur den 3:0-Sieg von Gladbach gestern in Stuttgart. Meine Güte, sind die gut. Philipp, Sie als Experte, was ist der Trick von Lucien Favre?
Vielleicht ist der Trick, dass Lucien Favre es tatsächlich geschafft hat, aus einer Mannschaft, die ja vom Finanziellen her gar nicht so gut ausgestattet ist, ein Team zu fordern, das sich inzwischen auch an den eigenen Leistungen berauscht. Das hat man insbesondere gesehen nach dem 1:0, als durchaus Stuttgart nochmal wütend geantwortet hat, dass diese Mannschaft unglaublich geschlossen verteidigt, hat es geschafft, wirklich zu zeigen, dass sie da auf dem Platz mit der Elfmann steht, die alle wissen, was sie zu tun haben, die Abläufe stimmen. Lucien Favre hat Automatismen reingebracht, die man vorher in Gladbach nicht kannte. Also das ist alles ohne tatsächlich Lucien Favre so zu sehr den Himmel loben zu wollen, ein Trainer, der eine Ahnung hat davon, was er tut.
Gladbach ist Vierter von oben, Hertha ist Vierter von unten. Wie gefährlich ist die Situation für die Herthaner?
Sehr, inzwischen. Also man muss sich tatsächlich nur die Tabelle angucken. Das funktioniert inzwischen alles, das, was man sich so ausgerechnet hat, dass man den Rest der Saison so einigermaßen im sicheren Mittelfeld zu Ende bringt, überhaupt nicht mehr. Das liegt vor allen Dingen daran, dass inzwischen alle Teams inzwischen den großen Trick von Hertha erkannt haben, dass die Hertha nämlich eigentlich überall, auch im eigenen Stadion, als Kontermannschaft spielt, also darauf wartet, dass der Gegner das Spiel macht. Wenn so eine Mannschaft wie der HSV ankommt, die sagt, ach, wir machen gar nichts und sind selber mal Kontermannschaft, dann steht Hertha hilflos da. Und auch Michael Skipper hat es bisher nicht geschafft, dieses Übel abzustellen.
Viele Fans, inklusive mir, waren mittelmäßig entsetzt, als Manager Preetz Michael Skipper als Trainer verpflichtet hat. Man muss Skipper sicher noch Zeit geben, 2 Spiele reichen da nicht. Aber falls Skipper der zweite Trainerfehlgriff nach Friedhelm Funkel ist, muss dann auch Preetz in Frage gestellt werden?
Ich glaube, diese Entscheidung für Michael Skipper war ja allein dem geschuldet, dass man händeringend jemand gesucht hat, der Bundesliga-Erfahrung hat, der jetzt nicht hektisch rumprobiert, der jetzt nicht noch versucht, ganz neue Methoden reinzubringen, sondern der diese Mannschaft, die er nicht selber zusammengestellt hat, einigermaßen durch die Bundesliga zu bringen. Insofern ist die Wahl auf Michael Skipper zurückgefallen. Andererseits, Michael Skipper ist nicht als großer Charismatiker bekannt, der ist niemand, der eine Mannschaft richtig mitreißen kann. Und genau das hat man so ein bisschen den Eindruck, fehlt der Hertha momentan. Michael Preetz, die Frage ist natürlich, wer sonst noch auf dem Markt war. Das ist eine Frage, die man ihm nicht abnehmen konnte. Er hat sich jetzt für Skipper entschieden, was natürlich für ein bisschen Verhältnis gesorgt hat. Aber ich glaube, dass er insgesamt und auch jetzt mit Michael Skipper keinen komplett falschen Griff getan hat. Insofern, ich würde ihm noch ein bisschen geben.
Über den 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga haben wir mit dem Chefredakteur des Fußballmagazins 11 Freunde gesprochen. Vielen Dank, Philipp Köster. Im Laufe der nächsten Wochen wird Facebook die Inhalte auf andere Weise darstellen als bisher. Die Darstellungsweise wird Chronik heißen. Die Inhalte sehen dann eher aus wie die ganzen Zettelchen und Fotos, die manche von Ihnen sich an den Kühlschrank gepinnt haben. Und irgendwas scheint daran aber besonders zu sein, denn alle berichten darüber.
Also auch wir. Holger Klein hat sich die Chronik mal angesehen und kann uns jetzt hoffentlich darüber aufklären. Guten Morgen, Holger.
Guten Morgen.
Morgen. Was ist denn nun neu?
Das Design ist schon mal nicht neu. Das fand ich schon immer hässlich und mit jeder neuen Funktion, die Facebook dazu getan hat, ist es immer noch hässlicher geworden. Und mittlerweile, also ich meine, wir haben 2012, da kann man nicht ernsthaft kacheln.
Okay, Olga, auf einer es ist kein Schönheitswettbewerb. Ja. Was kann das denn Neues?
Also wir gehen mal davon aus, dass du große Teile deines Alltags bei Facebook dokumentierst. Facebook nimmt jetzt alle eigenen Inhalte, also Texte, Bilder, Links, alle Verbindungen zwischen den Inhalten, also Links von anderen auf dich, Markierungen auf Fotos, also wo jemand gesagt hat, das ist der Margot auf dem Foto, das ich gemacht habe, dein Facebook-Verhalten, also wenn du Freunde hinzugefügt hast, den Like-Button geklickt hast und setzt die halbwegs übersichtlich in so einen Zusammenhang und macht daraus einen Zeitstrahl, den du sehr, sehr simpel navigieren kannst. Ich kann mir also ganz einfach raussuchen, in welchem Jahr deines Lebens ich genau reingucken will. Oder aber, in welche deiner Aktivitäten ich genau reingucken will. Du hast nämlich dann die Möglichkeit, und Facebook ermutigt dich auch ausdrücklich dazu natürlich, deinen Kram extrem detailliert zu kategorisieren. Also sowas wie Abspeckversuche, Frau gewechselt, Urlaub, im Radio was Schlaues gesagt. Diese Kategorien nennen sie dann Lebensereignisse.
Und ist das jetzt gut oder ist das böse, böse, böse?
Ja und ja. Also es besteht, also vor allen Dingen besteht kein Grund zu größerer Panik als bisher. Die Kategorien werden dazu führen, dass Werbung noch gezielter auf dich zugeschnitten wird. Du siehst dann irgendwann garantiert keine Mädchenwerbung mehr, weil du dich ausschließlich für Jungsthemen interessierst. Wenn dein Alltag sowieso schon öffentlich ist, ist es auch kein Problem. Dann kannst du die Chronik sogar gut zum Identitätsmanagement benutzen. Also genau kontrollieren, wie die Öffentlichkeit dich sehen soll, also was du so für ein Netztyp bist. Unangenehm kann es werden für so Menschen, die eher wenig von sich preisgeben und nur gelegentlich mal was veröffentlichen. Und da muss man wissen, das Gehirn neigt dazu, anderen Menschen bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben, indem es falsch aus äußeren Merkmalen schließt. So der Klassiker wäre, Dicke sind gemütlich. Sind sie ja nicht notwendigerweise. Und so Fehlschlüsse fallen mit der neuen Facebook-Chronik wesentlich leichter als bisher, weil du nämlich mit ganz wenigen Klicks was angucken kannst, was du leicht missverstehen kannst als den ganzen Menschen. Und das übt dann wiederum ein bisschen Druck aus, doch mehr auf Facebook zu veröffentlichen, als man ursprünglich vielleicht vorhatte.
Und was ist jetzt Management? Und was ist mit Datenschutz? Da ist Facebook ja eigentlich immer verdächtig.
Ja, stimmt. Einmal sind es Daten, die Facebook sowieso schon von dir hat. Die waren auch vorher schon im Wesentlichen zugänglich. Ich musste nur furchtbar viel Aufwand treiben, um sie zusammenzusammeln. Also ich konnte jetzt schon sehen, wann du 2007 irgendein Foto geklickt hast. Schon immer hat gegolten außerdem, dass wenn es Dinge gibt, die nichts für die Öffentlichkeit sind, dann solltest du sie auch nicht in der Öffentlichkeit tun. Und Facebook ist Öffentlichkeit. Vielleicht jetzt nicht unbedingt diese Öffentlichkeit, von der Habermas damals gesprochen hat, aber auch das kann halt noch kommen. Und der Rest ist ein, wie ich finde, politisches Problem, weil in der Legislative der Datenschutz leider entweder nicht im Sinne der Bürger ernst genommen oder direkt ganz missverstanden wird. Aber das wäre jetzt wieder ein anderes Gespräch.
Das stimmt. Worauf sollte ich achten, wenn die Chronik bei mir aufschlägt?
Deine Datenschutzeinstellung solltest du überprüfen. Also wie immer, wenn Facebook sich auch nur bewegt. Deine alten Einträge kannst du auf öffentliche Jugendsünden überprüfen. Das kann viel Arbeit sein. Facebook bietet da ein bisschen einfacheren Weg an. Du kannst nämlich alle alten Beiträge so umstellen, dass sie nur noch für Freunde sichtbar sind. Und sowieso solltest du dir, wie gesagt, immer überlegen, ob du wirklich veröffentlichen willst, was du gerade veröffentlichst. Weil der Witz ist ja, dass auch auf fremder Leute Partyfotos verlinkt zu sein, ist eine Information, mit der Facebook sein Geld verdient.
Klingt aber, Holger, vergleichsweise harmlos. Warum ist denn trotzdem immer so viel Lärm, wenn Facebook so Sachen macht?
Also zwei Hauptkonflikte würde ich da sehen. Zum einen, Facebook ist eine US-Firma. Die USA haben einen sehr, sehr offenen Umgang mit privaten Daten. Also wenn du so scheiterst, dein Unternehmen geht pleite oder sowas. Und die Deutschen sind da eher verklemmt, ne? Über Geld spricht man nicht. Und dann gibt's noch so einen innergesellschaftlichen Generationskonflikt. Also global gesehen treffen zwei gesellschaftliche Extreme aufeinander und innergesellschaftlich beweinen die Alten so den Kulturverfall durch die Aktivitäten der Jungen, so ein Untergang des Abendlandes und nichts Neues eigentlich.
Ja. Im Laufe der nächsten Wochen werden alle Facebook-Mitglieder in die Chronik gezwungen. Die gute Nachricht, man muss nicht unbedingt, glaube ich, Mitglied bei Facebook werden.
Nein, das muss man. Das ist das Schöne am Internet. Man muss alles nicht.
Dankeschön, Holger Klein.
Radio 1, der schöne Morgen. Und wie Sie das volle Programm empfangen können, finden Sie unter radio1.de/frequenzen.